Thomas.
Wolfgang.
Guten Morgen und ein frohes Neues an dich und alle unsere Zuhörer.
Ja, stimmt. Guten Morgen und frohes neues Jahr. Ich hoffe, alle sind gut reingekommen. Wie geht's dir, Wolfgang? Du startest mit einem Enthusiasmus, den ich beim Einzählen nicht erwartet hätte.
Neues Jahr, neues Glück, oder wie war das?
Das stimmt, aber ich finde, ich bin ja noch ein relativ junger Selbstständiger. Vielleicht kannst du mir da als alter Wolf vielleicht ein bisschen, wie sagt man denn? Ja, also vorab, ich war gerade laufen und zwar relativ zügig, weil wir nicht viel Zeit hatten. Das heißt, ich bin meine übliche Laufrunde sehr schnell gelaufen. Ich bin sie lange nicht gelaufen und entsprechend habe ich jetzt so ein Läufergehirn. Das heißt, so mein ganzes Blut ist gerade noch in den Beinen und deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt Wortfindungsstörungen und alles Mögliche habe. Wolfgang, neues Jahr, neues Glück. Ja, aber auch alle Zahlen sind auf Null. Das erzeugt etwas, Stress wäre zu viel, aber schon ein wenig Unbehagen. Ich kann nicht reden, Alter. Aber du weißt, was ich meine. Mulmiges Gefühl ist sehr gut. So, das ist krass, ne? Weil das Blatt Papier, es war bis zum Jahresende, wurde es immer vollgeschrieben. Auf einmal dreht man es um, es ist wieder weiß und dann geht es einfach von vorne los. Wie ist das für dich? In wie vielen Jahren bist du selbstständig?
Glaube ich. Ja, 16 sind es.
Boah, Wahnsinn. Das ist ein
Weilchen, ne? Das sind immer die großen Fragen. Was machen wir dieses Jahr? Was machen wir anders? Was machen wir nicht mehr? Was machen wir mehr? Was sind die Learnings des letzten Jahres? Kleine Sachen, große Sachen.
Ging es bei dir kontinuierlich bergauf oder war mal irgendwann ein Peak-Jahr und dann war es auch mal wieder schlechter?
Es ging auch schon mal runter, dann ging es wieder hoch, dann bleibt es gleich.
Ja. Na, okay. Gut, Wolfgang, das war so eine emotionale und fachliche Ansprache. Da muss ich sagen, da hast du gerade das gesamte mulmige Gefühl einfach direkt eliminiert. An der Wurzel gepackt hast du es, Wolfgang, mit den warmen Worten zum Jahresanfang.
Wie viele Jahre bist du jetzt selbstständig?
Lass mich mal gucken. 2017, 7 schon, Alter.
Okay.
7 oder 6, ich weiß nicht genau. Warte mal, ich kann hier mal nochmal reingucken. 2017. Ah, doch. Ja, doch, 2017. Krass. Alter, ich gehe ins siebte Jahr. Also ich bin 6 Jahre selbstständig, ich gehe ins siebte Jahr. Wahnsinn. So. Wolfgang, ich habe einige Themen bei mir auf der Liste. Ich weiß gar nicht, mit wo ich anfangen will. Soll ich mal so ein paar Sachen vorlesen? Und dann kannst du auch gerne sagen, so, ey, das, Thomas, das ist es. Weil du hast einen gut, nachdem du mich gerade hier businessmäßig, business-wise gecoacht hast.
Habe ich.
Hast du? Okay, pass auf. Warte, ich muss erstmal hier den Display fixieren irgendwie. Wie mache ich das? So, also, folgende Themen habe ich zur Auswahl. Rechtshänder, Linkshänder, Wolfgang. Dann habe ich, die Frage müssen wir auf jeden Fall noch beantworten. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hot bist du? Dann Organzusammenhänge. Mohammed Khalifa, ich habe gehört, dass deine Schwester schon mal da war.
Ja, haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, haben wir nicht?
Doch, haben wir, aber da wusste ich noch nicht, dass deine Schwester da war.
Ah, ich dachte, das hatte ich kurz.
Oder du hast es beim letzten Mal erzählt und wir haben es irgendwie nicht vertieft, weil ich es mir nochmal aufgeschrieben habe. Ich weiß es auch nicht mehr. Dann, komm, wir starten mit was Einfachem, Wolfgang, okay? Und zwar Augen zu beim Training. Kennst du Menschen, die im. Wolfgang, was machst du da mit der Kamera?
Ich habe gerade nur die Liste angeschaut, weißt du, was ich. Ich hatte auch viele Themen auf der Liste. Ein Thema, dachte ich, ist auch ein schönes Thema.
Aber Stichwort, du bist Gary, gerade, du bist
Gary Brecker, bevor ich es vergesse.
Okay, Gary Brecker. Soll ich mir aufschreiben?
Gerne.
Brecker von Wolfo. Weißt du, ich habe schon Läufergehirn, ne? Das Blut sammelt sich in den Beinen und du hast hier gerade eine Kameraführung gemacht, als würdest du Interstellar drehen und ich musste versuchen, irgendwie flüssig weiter zu moderieren, obwohl es maximal ablenkend war. Blair Witch Project. Okay, Wolfgang, Augen zu beim Training. Ich beobachte immer wieder Leute, die im Training die Augen zumachen Und ich coach dann immer so ein bisschen, mach die Augen auf, weil meine Idee wäre, die Orientierung im Raum und damit wahrscheinlich auch eine saubere Bewegungsausführung ist ja abhängig einmal von den Augen und vom Vestibularsystem im Innenohr. Ja. Das heißt, wenn du jetzt die Augen wegnimmst, dann bleibt für die Orientierung im Raum und für die Bewegungsausführung auch nur das Innenohr. Deswegen ist mein Cue ist immer, bitte Augen auf beim Training. Und was sagst du? Sagst du, wenn jemand sagt, ich spüre das besser, dann Augen zu oder?
Folgender Test, kann jeder zu Hause machen. Kannst du 2 Minuten auf einem Bein stehen?
Ja.
Versuch mal 2 Minuten auf einem Bein mit geschlossenen Augen zu stehen.
Ja, schaffe ich keine 20 Sekunden. Bist du ein Polizist, Wolfgang, oder was? soll ich noch in irgendein Röhrchen pusten oder was?
Warst du schon mal in Alkoholkontrolle?
Ja, ich hab's verweckt, ich hab's ins Röhrchen gepinkelt. Dann haben sie mich mitgenommen.
Ich noch nie, tatsächlich. Nee,
ich war auch noch nie. Ah. Ich war auch noch nie.
Okay.
Aber finde ich auch gut, weil meistens habe ich es ein bisschen eiliger und würde mich. Doch, natürlich. Ich war in der Polizeikontrolle. Klar. Auf dem Weg nach Verbier mit einem Kumpel von mir wollten wir Mountainbiken gehen, fahren über die Autobahn, auf einmal Autobahnvollsperrung und wir haben gedacht, okay, da ist ein krasser Autounfall passiert. Und dann ging es irgendwann nach einer halben Stunde auf der Stelle stehen langsam so in Schrittgeschwindigkeit los und dann wurden wir die gesamte Autobahn, das war glaube ich 3 Spuren, wurden wir umgeleitet über einen Rastplatz, wo eine riesige vollständige Polizeikontrolle war. Und damals hatte ich einen Mercedes. Und dann sage ich so, einem Kumpel von mir, sage ich so, scheiße, Mann, Polizeikontrolle. Sagt er, wieso? Sage ich, naja, das Auto. Da sagt er, ist doch ein gutes Auto. Und ich so, aber 2 junge Kerle in einem Mercedes, safe ziehen die uns raus. Er so, nee, wieso, ist doch ein solides Auto. Zack, wir raus und dann, das weiß ich noch. Und da gab es wirklich dann Good Corp, Bad Corp. Also ich meine das jetzt überhaupt nicht offensiv oder will mich gar nicht beschweren, die Polizei hat nur ihre Arbeit gemacht. Aber es war trotzdem lustig. Es gab zwei Polizisten und der eine so, immer Good Cop und der andere wirklich Bad Cop. Und so, na, haben sie was getrunken? Nee. Sie haben also nichts getrunken. Nee, haben wir nicht. Ja. Schon mal einen Joint geraucht? Boah, das ist ewig her, 15 Jahre. Sie haben also nichts geraucht? Nee. Ja, dann machen wir jetzt einen Drogentest. Ich so, ja, können wir gerne machen. Alles, was hilft, dass wir hier möglichst schnell weiterfahren können. Und dann, dann machen wir jetzt einen Drogentest. Ja, ja, habe ich ja gesagt. Okay, ich nehme sie jetzt mit zum Drogentest. Ja, ist okay. Ja, ist okay, wir brauchen keinen Drogentest. Aber es war immer so, so hart lange gepiekst. Oder dann so, was ist im Kofferraum? Fahrräder. Und dann machen die auf, was haben sie in den Reifen? So, ey, was haben wir in den Reifen? Also so, es war, ich weiß nicht. Es war in Ordnung, aber es hat am Ende wirklich 1,5 Stunden gedauert. Die haben es auch schon gut auseinandergenommen, alles raus und ja.
1,5 Stunden.
1,5 Stunden. Und wir hatten ja bestimmt 2 Stunden vorher noch in der, okay, 1,5 Stunden ist übertrieben, aber auf jeden Fall 1 Stunde. Und wir haben vorher schon 2 Stunden im Stau gestanden. Also doch. Aber ich wurde jetzt noch nie so angehalten im Sinne von mal rechts ranfahren oder so. Augen zu, Wolfgang.
Ah, nein.
Wo ich es noch mal gelten lassen würde, wäre jetzt bei so geführten Maschinen, wie zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du machst Bankdrücken und du spürst den Brustmuskel nicht richtig danach oder du hast den Pump eher in der vorderen Schulter und im Trizeps und der kommt in der Brust nicht an und einer geht an eine Multipresse und macht da zum Beispiel Schrägbankdrücken, da könnte ich noch sagen, okay, ja, kannst du mal zulassen bei der Übung, aber eigentlich Augen auf.
Das ist ein guter Punkt. Und zwar, wenn es um Aktivierung geht, hat es tatsächlich einen Vorteil. Und da müssen wir wieder unterscheiden zwischen Aktivierung und Training. Das ist ja auch etwas, was wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Wenn zum Beispiel jemand zu Beginn des Trainings mit einem submaximalen Gewicht eine Isolationsübung ausführt oder eine Übung ausführt, bei der es ihm primär darum geht, eine bestimmte Muskelgruppe zu aktivieren und der dann die Augen zumacht, um mehr Fokus und Kontrolle auf quasi Mind-Muscle-Connection zu bringen, also quasi mehr spürt, dass er mehr Faser aktivieren kann, dann macht es Sinn, die Augen zuzumachen. Aber bei maximalem Gewicht ist es kontraproduktiv. Du kannst weniger Faser rekrutieren, weil du weniger Kraft generieren kannst mit circa maximalem oder maximalem Gewicht.
Das hast du auch mal irgendwann erzählt, wenn jemand beim Spotten, beim Bankdrücken zu nah hinter dir steht und irgendwie die Sicht verschränkt, oder? Was war damit nochmal?
Grundsätzlich, den meisten sensorischen Input, den wir bekommen, bekommen wir über die Augen. Und so sind auch die Augen etwas, das extrem viel neuralen Drive kostet, beziehungsweise das sehr viel Energie kostet. Und je mehr da passiert, desto geringer die quasi neurale oder neurologische Ablenkung. Das heißt, es sollte sich in deinem Sichtfeld grundsätzlich nichts bewegen während dem Training. Und dann ist es eben so ein Klassiker beim Bankdrücken, dass einer quasi halb über deinem Kopf steht und da vor deinem Gesicht sich bewegt. Da hat der nichts zu suchen. Es macht keinen Sinn. Ja. Okay. Kurzer Exkurs dazu. Grundsätzlich Spotting. Es gibt eine einzige Übung, wo Spotting okay und notwendig ist.
Das oh, ist warte, lass mich. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Bankdrücken.
Bei allen anderen Übungen Finger weg. An dem Punkt, an dem dich jemand anders berührt oder an dem Punkt, an dem du als Trainer jemand berühren musst, an dem Punkt hast du so viel falsch gemacht, dass eigentlich das Training zumindest für diese Übung für heute vorbei ist.
Ja.
Das heißt, du bist keine Hilfe, sondern ein Sicherheitsrisiko.
Auch nicht, wenn der Bro hinter dir noch sagt, so auf geht's Bro, zwei noch. Auch dann nicht.
Das kann er, ohne dich zu berühren. Grundsätzlich als Trainer solltest du immer eine gewisse Distanz vom Trainierenden haben. Je näher du dran bist, desto größer das Sicherheitsrisiko. Ja. Das Gefühl der Sicherheit für den Kunden ist ein vermeintliches Gefühl. Wenn du relevante Gewichte verwendest, also so ein Klassiker ist Kniebeugen, wo du dann quasi unter die Arme greifst und dem hochhilfst. Das Risiko für eine Verletzung ist viel zu hoch. Der Kunde muss lernen, wie er die Langhantel los wird, für den Fall, dass er nicht mehr hochkommt. Was wesentlich sicherer ist, zum einen psychologisch, aber auch dann tatsächlich physisch. Und das gilt quasi für alle Übungen. Also als Trainer solltest du grundsätzlich eine gewisse Distanz wahren. Und wenn ein Sicherheitsrisiko besteht, solltest du das vorher erkennen oder musst du das vorher erkennen und dann den Satz abbrechen. Wenn der Trainer sagt, das war's, und der Kunde sagt, noch eine Wiederholung, dann war's das und nicht noch eine Wiederholung.
Ja, yeah. Das finde ich ist ein sehr guter Punkt, der auf jeden Fall nochmal klar rausgearbeitet werden sollte. Für mich absolut klar, aber viele Leute würden sich vom Kunden dann auch nochmal überzeugen lassen und sagen, okay, komm, dann machen wir nochmal einen Satz, nochmal eine Wiederholung. Ich finde auch, oder meine Erfahrung ist auch, wenn ich dem Kunden helfe, sagen wir, wir haben jetzt irgendwie Kurzhantel, Schulterdrücken im Sitzen, und sobald ich dem helfe, verlässt er sich im nächsten Satz auf mich. Das heißt, er hat schon die Erwartung, dass ich ihm helfe und wird automatisch nicht mehr 100% arbeiten und wird eher quasi vorher aufgeben, damit ich dann eingreife. Deswegen bin ich auch kein großer Freund vom Helfen.
Ja. Also auch das Helfen, so unterstützte Wiederholungen, gerade Männer in plus minus 20 sind anfällig für diese, komm, noch eine Wiederholung, ich helfe dir. Es reduziert deinen Trainingseffekt, weil es zu stark auf die Regeneration geht und gleichzeitig es eine nicht messbare Form der Belastung ist.
Okay. Wolfgang, ich hab noch eine kleine Gym-Beobachtung mitgebracht für unseren Podcast und jetzt bin ich gespannt, weil entweder kommt jetzt eine ultra ausschweifende Antwort, so wie eben, als du mich mental und auch rational mit dem Business-Coaching vollständig abgeholt hast, oder es kommt eine ganz kurze Antwort wie so, nein. Also, ich bin gespannt. Wolfgang, du bist im Gym und du musst ein Gerät bestücken. Jetzt hast du aber auf der einen Seite eine 10-Kilo-Scheibe und auf der anderen zwei Fünfer. Ist es für dich akzeptabel oder nicht akzeptabel? Weißt du, wie ich meine?
Okay, zwei Fragen zuerst. Welches Gerät ist es?
Und ja, ich weiß, es ist unterschiedlich.
Welches Sicherheitsrisiko bringt es mit? Ja. Ich habe das gemacht vor 3 Tagen.
Ja,
es war auf einer Seite eine 10er-Scheibe und auf der anderen Seite 2 Fünfer.
Wolfgang, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist das Menschlichste. Ich glaube, so menschlich hatte ich noch nie jemanden im Podcast erlebt. Aber ist auch so witzig gerade. Ich kenne dich ja. Und wie du dich gerade darüber freust, dass du das gemacht hast, ist sensationell.
Es ist eine Frage. Ist eine
von
Frage
welcher Übung? Ja, also genau. Bei Bankdrücken würde ich es auch nicht machen. Aber bei Kniebeugen würde ich es auch nicht machen. Aber zum Beispiel sitzendes Schulterdrücken an der Maschine nach hinten, fuck it, da ist es wurscht. Oder auch bei einer Multipresse wäre es mir auch wurscht.
Ja. Sicherheitsrisiko ist eine Frage. Ja, unterschiedliche Scheiben haben unterschiedlichen oder verändern den Schwerpunkt unterschiedlich und damit hat es einen Effekt. Ich bin ja jetzt seit Anfang Januar im Studio angemeldet.
Mhm.
Das erste Mal wieder, das sind gut 10 Jahre, ja.
Ach krass, das finde ich aber jetzt spannend, ganz kurz. Ja. Obwohl du sagst, du bist 17 Jahre selbstständig, Aber warst dann echt noch die gesamte erste Zeit in einem Gym angemeldet?
Ich war sporadisch für so 3 Monatsblöcke des Wechsels wegen angemeldet. Ich habe im Gym gearbeitet. Ich war Angestellter im Gym bis 2009. Und dann hatte ich September 2010 habe ich hier YPSI aufgemacht, war aber da in den ersten 2 oder 3 Jahren jeweils noch für einen kleinen Block im Gym angemeldet.
Also okay.
Gleiches Spiel wie jetzt. Ich bin jetzt 3 Monate angemeldet, Januar bis März, um einfach so einen gewissen Bruch zu meinem Alltag zu schaffen. Wenn dein Büro auch gleichzeitig das Gym ist, ist es natürlich auch nicht nur räumlich, sondern auch gedanklich schwierig, das so ein bisschen zu trennen. Und mein weiterer Punkt ist des Trainingsreizes wegen. Also ich gehe jetzt da nicht in das Gym und mache da Kurzhantelübungen oder Langhantelübungen. Das kann ich auch bei mir machen, sondern 2 Trainingspläne und es sind quasi ausschließlich Maschinen, um mal so einen neuen Reiz physisch und auch psychologisch zu setzen.
Ja, verstehe ich gut, absolut. Was wollte ich denn noch gerade sagen? Wir hatten 2 Mal, hatten wir es noch. Okay, ich weiß nicht mehr. Aber lustig, das Gym, was du mir geschickt hast, ist ja Wahnsinn. Das ist ja, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber das ist ja riesig groß.
Ich argumentiere sogar mittlerweile, dass das bestausgestattete Gym Deutschlands ist.
What the fuck, wirklich?
Ja, also ich habe es sehr gut in Erinnerung gehabt und die Ausstattung, man muss dazu sagen, das Ding hieß mal Gold's Gym, obwohl es eigentlich kein Gold's Gym war. Dementsprechend, ich glaube, da hatte dann Gold's Gym, wer auch immer die Markenrechte zu dem Zeitpunkt hatte, was dagegen. Dementsprechend wurde es umbenannt.
In Platin Gym. In Diamond
Platin
Gym.
Sehr gut. Ja, in Platin Gym. Und es ist im Endeffekt so eine Art Passion Project von einem, der Bock hat auf Training und man sieht, welchen großen Einfluss Gold's Gym Venice auf die Art und Weise hatte, wie er das Studio ausgestattet hat. Also damals, als ich das erste Mal dort war, war das einzigste Gym in Stuttgart, das Kniebeugenrack hatte. Es hatte sogar 2 davon. Und Kurzhantel hoch bis 100 Kilo. Da kann man natürlich argumentieren, wer braucht es? Wenn man es braucht, ist gut, dass es da ist. Und es geht nicht nur um die 100 Kilo, sondern es geht auch die 60 Kilo, es geht die 65 Kilo, es geht um die 70 Kilo, was natürlich Kurzhantel sind, die gerade, wenn man ein bisschen mehr Bankdrücken macht, schon relevant sind. Plus, du hast die komplette Linie Hammer Strength Plate Loaded. Plus, damals hatte er die ersten Precore-Sachen und jetzt mittlerweile hat er Rocket von Hoist ist wahrscheinlich die bestdesignte Linie, die ich jemals verwendet habe. Ich würde sie mittlerweile sogar 1 über die Strife-Linie mit den 3 Pins setzen. Strife-Linie mit 3 Pins, haben wir schon mal drüber geredet, ich glaube. Nee. Du hast Maschinen, die sind plate-loaded und die Pins sind mechanisch so aufgebaut, dass wenn du quasi einen Pin belädst, du primär eine Überladung in der kontrahierten Position hast. Wenn du den anderen Pin überlädst, hast du primär eine Überladung in der Midrange.
Ah, ja.
Und wenn du den dritten Pin überlädst, hast du primär eine Überladung in der gestretchten Position. Hat sich nie durchgesetzt, weil es natürlich für die meisten viel zu komplex ist. Ist aber, was die Überladung angeht, vor allem wenn du Übungen hast, wo die Kraftkurve sich deutlich verändert. Klassiker ist Latzug. Also der Unterschied zwischen, was du im oberen Drittel bewegen kannst und was du im unteren Drittel bewegen kannst, ist riesig. Kannst du bei diesen Maschinen anpassen.
Und das gibt es für Latzug oder was?
Gibt es für alles. Die komplette Linie sind 11 oder 12 Maschinen. Und dann zum Beispiel sowas.
Das ist ja sensationell.
Gibt es einen Bizeps-Curl? Das heißt, wenn zum Beispiel sich jemand einen Bizeps gerissen hat, dann ist natürlich ganz vorsichtig mit Überlastung im gestretchten Bereich. Aber du könntest relativ früh in der Reha schon nur den Pin für die kontrahierte Position überladen. Das heißt, du hast im gestretchten Bereich nahezu keine Überlastung und damit auch ein wesentlich geringeres Risiko, hast aber schon einen relativ hohen mechanischen Reiz in der kontrahierten Position und kriegst so einen relativ hohen Trainingseffekt mit einem relativ geringen Sicherheitsrisiko.
Das haben wir bei uns auch. Also wir haben nicht diese 3-Pit-Varianten, das ist natürlich sensationell, aber wir haben auch verschiedene Scott-Curl-Bänke und auch mechanisch geführt. Und die eine ist auch, das habe ich noch nie, ich habe das nie gespürt, die überlädt oben im konzentrischen, also im vollkommen angenäherten Bereich, da ist die Überladung. Unten auf der im Stretch ist wenig Stress und oben wird es immer mehr. Total krass. Also habe ich so auch noch nicht gespürt. Ja, geil.
Strife war da der ursprüngliche. Mittlerweile hat Strife ging insolvent vor Jahren und Prime hat es übernommen. Prime hat das System aber leider umgebaut und es ist nicht mehr ganz das Niveau wie Strife. Und Rocket hat jetzt was Ähnliches gebaut. Und zwar bei Rocket sind die Maschinen so gebaut, dass du dich während der Bewegung mitbewegst. Und zwar immer im Rahmen dessen, dass in der gestretchten Position der Stretch größer ist und in der kontrahierten Position die Kontraktion höher ist.
Ah, okay.
Haben sie zum Beispiel Wadenheben, das hatte ich noch gar nicht probiert. Beste Wadenhebmaschine, die ich jemals verwendet habe.
Ja.
Also ich war, ja. Die haben eine Handvoll Rocket-Maschinen. Ja. Haben sogar im Cardio-Bereich benutze ich nicht, aber Stairmaster ist mit Sicherheit einer der besseren Cardio-Tools. Gab es früher nirgends, dort gab es es. Mittlerweile gibt es es schon vereinzelt, aber auch nicht häufig. Also mein Punkt ist der, ich sage, es ist das bestausgestaltete Studios Deutschlands.
Krass, okay. Also ich sag mal,
es ist nie viel los. Und ja. Es hat einen Parkplatz dafür. Also für die, die aus einer Stadt kommen, für die, die vom Land kommen, denken sich, was soll das Parkplatz? Klar gibt es das am Gym. Für die, die aus der Stadt kommen, wissen, wie schwierig es teilweise ist, Gyms mit Parkplatz zu haben, was jetzt nicht irgendwie ein Parkhaus ist, wo du jedes Mal 4 € beim Training bezahlst oder wo du irgendwie noch ewig laufen musst, sondern es gibt tatsächlich, die haben einen eigenen Parkplatz, die sind in der Stadt, haben einen eigenen Parkplatz und sogar noch, du kannst da for free parken vor der Türe, auf der Straße on top.
Krass, okay, das ist wirklich Wahnsinn. Also ja. Für mich als mittlerweile Frankfurter ist das auch schon wirklich selten. Das gibt's nicht. Das ist auch was, das merke ich in Darmstadt, wenn die Patienten dann fragen, habt ihr Parkplätze? Ja, wir haben Parkplätze. Wir haben 3 Parkplätze hinten im Hof und bei uns auf der Straße kannst du überall kostenlos parken. Es gibt nur, also egal, würde zu weit führen. Und dann kommen wirklich manchmal Patienten und die sagen, ja, die Parkplätze waren alle voll. Und ich verstehe, dass das irgendwie, also ich verstehe, dass das nervig ist und es schön wäre, wenn die frei wären. Aber das ist so, wir sind in der Stadt, also plus du kannst überall auf der Straße kostenlos parken, brauchst kein Parkticket. Du musst halt ein bisschen gucken. Man findet immer einen Parkplatz. Also in Frankfurt zum Beispiel würde das nie jemand fragen. Also meine Freundin hat ein Personal Training Gym mitten in der Stadt, hat keinen Parkplatz und das interessiert auch niemanden, weil jeder daran gewöhnt ist, wenn ich zum Hautarzt gehe, ja, dann gibt es keinen Parkplatz. Muss ich gucken, gibt es da ein Parkhaus oder ich komme irgendwie mit Öffis oder ich suche halt ein bisschen. Also das ist, das unterscheidet sich schon zwischen Land und Stadt. Auf dem Land irgendwie, wenn du gar keinen Parkplatz hättest, das wäre ein Grund für Leute, nicht zum Hautarzt zu gehen, ne?
100%.
Ja. Wolfgang, was hast du noch auf der Liste?
Also das Gary Brecker-Thema, das hatte ich schon auf der Liste und jetzt hatte ich 2 Nachfragen dazu in den letzten Wochen. Und dementsprechend dachte ich, vielleicht ziehen wir das etwas vor.
Ja.
Bist du mit Gary Brecker vertraut?
Absolut nicht.
Okay, schon mal gehört?
Ja, so ein Humanbiologe.
Exakt. Er ist Biologe und er ist recht populär geworden im letzten Jahr. Ich verfolge ihn schon quasi seit dem Anfang, seit dem ersten großen Push seiner Karriere. Mit was er sich am Anfang Namen gemacht hat, ist, dass er quasi vorhergesagt hat, wie lange du noch lebst.
Ach krass.
Das heißt, er hat sich deine Laborwerte angeschaut und basierend darauf gesagt, du lebst noch 21,3 Jahre. Das ist natürlich eine nette Geschichte. Kann niemand vorhersagen. Basiert auf Statistik, wenn man sich ein bisschen mit ihm auseinandersetzt, dann lernt man, dass er als Humanbiologe für eine Versicherungsfirma gearbeitet hat und dort Mortalitätsrisiken berechnet hat.
Ja.
Das heißt, er guckt sich Laborwerte an und basierend auf den Laborwerten kann er dir quasi rein statistisch sagen, wie lange du noch zu leben hast.
Okay.
Was natürlich catchy ist und was zieht,
ja.
Was eine gewisse Grundlage hat. Und er wurde vor allem bekannt dadurch, du weißt, wer Dana White ist?
Ja, das ist ein Podcast-Kerl, oder?
Nee, Dana White ist der UFC-Präsident.
Ah ja, genau, ja, genau.
Ohne Dana White wird es keine UFC geben und Dana White hatte wohl massive Gesundheitsprobleme. So Schnarchen, kann sich nicht die Schuhe zubinden, ohne dass ihm schwindelig wird. Und obwohl er jetzt nicht groß übergewichtig war, Blutwerte, die auch online stehen, Triglyceride von irgendwie 800. Also wer regelmäßig Triglyceride anschaut, ein Wert von 800 ist absolut absurd. Was ich weiß, seine Ernährung war grundsätzlich weit entfernt von gut, sondern sehr amerikanischer Junkfood als zentrales Element seiner Ernährung. Schlechte Werte Und er hat angefangen, mit Gary Brecker zu arbeiten und hat dann innerhalb von Monaten eine massive Transformation durchgemacht. Ich glaube, 30, 40 Pfund verloren, Körperfett runter und hat dann eben, was er gemacht hat, grob erklärt, aber eben seine Blutwerte gezeigt. So, guck mal hier. Und er war halt so, hey, ich bin Mitte 50. Ich dachte halt, mit Mitte 50 ist man nicht so fit. Ich habe genauso viel Energie, wie als ich in den 20ern war. Und das hat natürlich diesem Gary Brecker einen relativ großen Push gegeben und relativ viel Medienaufmerksamkeit gegeben. Und dementsprechend ist es, was in letzter Zeit häufiger aufkommt. Die große Frage bei sowas ist natürlich immer, was macht er? Oder das ist meine erste Frage. Was macht er und was macht er anders? Ein paar Sachen würde er so machen, wie man sie grundsätzlich macht, und ein paar Sachen macht er anders. Also Beispiel, insbesondere wenn er hohe Triglyceride hat oder hohe Insulinwerte, dann geht er eben auf Protein und Fett / ketogene Ernährung. Also das ist das, was er grundsätzlich in dem Fall macht. Ist nichts Besonderes. Ein weiterer Fokus, den er legt, ist auf die Methylierung. Wovon ich ein riesen Fan bin. Ich habe selber den Methylkomplex, und Methylierung ist ein Thema, mit dem ich mich seit 15 Jahren auseinandersetze. Es ist sogar so, der zweite Artikel, den ich jemals selber geschrieben habe, 2009, war zum MTHFR gehen. Mein erster Artikel, den ich jemals geschrieben habe, der hieß "Bring dein Yin und Yang in Balance". Da waren es 4 Punkte im Artikel. Einer davon war das Salzlimettenwasser. Und der zweite Artikel, den ich jemals geschrieben habe, war zum Thema MTHFR gehen oder Motherfucker gehen. Also Methylierung ist ein großes Thema. Und er hat möglicherweise mehr Fokus auf das Thema Methylierung in der breiten Öffentlichkeit gelegt als jeder andere zuvor. Also da freue ich mich sehr, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ist Methylierung? Methylierung ist nichts anderes als, dass einem Stoff im Körper eine Methylgruppe hinzugefügt wird. Du hast Stoffe, die sind sogenannte Methylgruppenspender, und die können quasi Methylgruppen abgeben. Methylierung ist in verschiedenen Prozessen notwendig, unter anderem Abbau von Homozystein, was ein Risikofaktor ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Methylierung ist ebenfalls super wichtig für Neurochemie, Produktion und Abbau von Neurotransmittern, wie zum Beispiel Dopamin und Serotonin. Methylierung ist ebenfalls entscheidend für die DNA, denn genau genommen haben fast alle Zellen deines Körpers die komplette Information. Und also kannst du dir vorstellen, deine DNA ist ein riesenfettes Buch. Natürlich, jede Zelle liest nicht jede Seite, sondern es muss entschieden werden, welche Zelle welche Seite von diesem Buch liest. Die Methylierung bestimmt, was gelesen wird und was nicht gelesen wird. Entsprechend spielt die Methylierung eine Riesenrolle, was Zellteilung angeht und damit was Energieproduktion, Regeneration und so weiter angeht. Das heißt, Methylierung ist ein großer Fokus, was er im Endeffekt macht. Also niemand methyliert optimal. Die Frage ist, wofür man einen Gentest machen kann, ist, wie gut oder schlecht methylierst du? Und der dritte Fokus, den er hat, was ich persönlich eine großartige Sache finde und was auch in dieser Form noch niemand einer breiten Masse so nahegebracht hat, ist schon mal Superhuman Protocol, hast du noch nie gehört. Superhuman Protocol ist quasi ein Ablauf von verschiedenen Geräten, von Rotlichttherapie über Intervalltraining mit Sauerstoff bis hin zu sowas wie Cold Plunge und Infrarotsauna. Es gibt verschiedene Varianten dieses Superhuman Protocols. Du kannst dir die Geräte kaufen, du kannst aber auch so Dinge machen, wie quasi, also Earthing ist Teil des Ganzen, wie barfuß draußen laufen auf Boden, dann, dass du dich Sonnenlicht aussetzt und dann, dass du eben Cold Plunge, Wasserbecken in deiner Badewanne oder draußen in irgendeiner Tonne machst. Und er hat dieses Protokoll, das sind gewisse Abläufe, die er mit Training kombiniert. Und gerade das populäre Beispiel Dana White nehmen, der macht jeden Tag 2 Stunden als erstes am Anfang des Tages. Das heißt, der steht morgens auf und hat einen Reisproteinshake oder Aminosäuren, und dann hat er 2 Stunden, was quasi eine Stunde Krafttraining ist, gefolgt von einer Stunde, ich nenne es einfach mal, regenerative, stoffwechseloptimierende Maßnahmen. Cold Plunge, Infrarotsauna, Rotlichttherapie, Intervalle unter reinem Sauerstoff. Und dieser Aspekt, ja, wie viele Stunden die Woche kümmerst du dich um deinen Körper? Mehr als 99,9% der Bevölkerung.
Ja, wahrscheinlich.
100%. Und 2 Stunden am Tag Fokus hat in diesem Maß noch niemand öffentlich propagiert. Was etwas war, das mich zum Nachdenken angeregt hat und etwas ist, das ich sehr befürworte. Denn 2 Stunden am Tag ist nicht viel. Und wenn du überlegst, wenn du 2 Stunden am Tag, es ist nicht viel, es ist nur 24 Stunden am Tag. Wenn du 2 Stunden investierst in Maintenance optimaler Leistungsfähigkeit, das ist nicht viel. Überleg mal, wenn du 8 Stunden arbeitest, dann hast du 16 Stunden für was anderes. Dann schläfst du 8, dann hast du noch 8 Stunden übrig. Ein theoretisches Modell, ich verstehe. In den 8 Stunden, wenn du 2 Stunden investierst, um deine Leistungsfähigkeit während zumindest der verbleibenden 16 Stunden, die schon mal definiert sind als 8 Stunden Schlaf und 8 Stunden Arbeit, deutlich erhöhst. Jeder weiß, wie läuft ein Arbeitstag ab, wenn du dich wirklich gut fühlst, Energie hast? Wie läuft ein Arbeitstag ab, wenn du dich richtig scheiße fühlst? Und die meisten sind den Großteil der Tage zwischen diesen 2 Punkten.
Ja. Mir hat ja mal ein Kunde gesagt, das weiß ich noch, der hat einen eigenen Private Equity Hedge vor. Und den habe ich gefragt, der hat damals gesagt, so, der hat eine Achillessehnenentzündung und dann hat er gefragt, ob ich zu ihm kommen kann zum Behandeln. Er war privater Sponsor von einem Triathlon-Profi und über den kam der Kontakt. Also weil ich den Profi behandelt hatte. Dann hatte er Achillessehnenprobleme, hat gefragt, ob ich nach Frankfurt kommen kann, ihn behandeln. Das ging aber auch nicht, weil ich die Stoßwelle mitnehmen musste. Dann hat er gefragt, ob ich ihn um 5 Uhr morgens behandeln kann. Dann habe ich gesagt, so, nee. Hat er gesagt, er zahlt auch das Dreifache. Habe ich auch gesagt, nee. Und dann habe ich gedacht, wie machst du das? Wann gehst du denn ins Bett? Und dann sagt er, ja, er geht irgendwie um 10 ins Bett oder so. Und dann sage ich, krass, das könnte ich gar nicht. Und der hat einen Satz gesagt, der mein Leben wirklich bis heute ein Stück weit verändert hat. Und zwar hat er gesagt, klar kannst du auch um 11 ins Bett gehen, aber lieber habe ich 16 qualitativ hochwertige Stunden als 17 mittelmäßige. Und das war so, okay, diese eine Stunde, die ich länger wach bin und weniger schlafe, affektiert meinen gesamten nächsten Tag. Und das fand ich dann schon einen krassen Deal. So, okay, ich habe 1 Stunde weniger Freizeit in Anführungszeichen. Also 1 Stunde weniger, die ich auf der Couch rumhänge und irgendwas gucke. Aber dafür habe ich 16 Stunden am nächsten Tag, die ich sehr leistungsfähig bin. Also fand ich einen sehr, sehr einfachen Deal. Und deswegen habe ich das auch seitdem wirklich umgesetzt und gehe immer früh ins Bett und stehe auch früh auf und bin eigentlich sehr energetisch. Ich finde, 2 Stunden am Tag finde ich nicht umsetzbar. Für Selbstständige vielleicht irgendwie einrichtbar, aber wenn ich jetzt an normale Angestellte denke,
für normale Angestellte ist es noch einfacher.
Ja, guck mal,
weil du noch mehr Zeit hast.
Wenn die um 8 anfangen, ja, als Selbstständiger hast du mehr zu tun, ich weiß, aber wenn du um 8 anfängst, stehst du um 6 auf. Also dann musst du 10
Uhr aufstehen,
dich wasch machen. Hä?
Kannst du um 5 aufstehen?
Ja. Klar, ja. Also dann musst du Zähne putzen, waschen, bis du zur Arbeit fährst. Dann kommst du 10 Minuten, 1/4 Stunde früher auf der Arbeit an. Dann sind schon mal 2 Stunden weg quasi. Dann hast du 1 Stunde Mittagspause, sind 3 Stunden weg. Dann hast du nach Feierabend. Ja gut, die meisten schaffen es auch irgendwie noch zu trainieren, ja, ja.
Als Angestellter ist es einfacher als Selbstständiger. Du musst einfach nur gucken, wie löse ich das Thema. Und dann kannst du natürlich auch als Angestellter einen Job suchen, wo die Arbeitszeiten etwas flexibler sind. Mhm. Und wenn du um 5 aufstehst, ne? Mhm. Das geht schon. Also, einfach ist es nicht, auch als Angestellter könntest du argumentieren, ja, aber es ist so viel. Der große Punkt ist, wenn du 2 Stunden am Tag investierst, und dann können wir natürlich auch argumentieren, komm, investier 1,5. Das ist besser als 2 Stunden die Woche. Und realistisch gesehen sind die 2 Stunden die Woche die Aussage, die meisten treffen, die Sport machen. Denn ja, die durchschnittliche Anzahl der Personal Training Einheiten ist in den meisten Fällen 2 pro Woche. Mehr ist zeitlich nicht möglich.
Yeah.
Oder übersetzt, für mehr ist die Priorität nicht hoch genug.
Ja.
2 Stunden die Woche versus, lass es 14 Stunden die Woche sein, bei 2 am Tag. Oder lass es zumindest 9 Stunden die Woche sein und selbst 7 ist 1 am Tag. Wie hoch ist das Investment? Ist nicht hoch. Du hast einen gewissen Ablauf, jeder ist an seinen Ablauf gewöhnt. Und wenn man dann irgendwo mal 1 Stunde oder 2 mal noch reinbauen soll, ist es so, schwierig. Es ist nicht schwierig. Es ist relativ einfach. Man muss aber einfach, der Punkt ist, und deswegen hat es auch mich zum Nachdenken angeregt, ist, wenn jemand was macht, das so außerhalb der Norm ist. Also so eine Norm ist sowas wie dieses 4 Stunden Training die Woche. Wenn du 4-mal die Woche trainieren gehst, das ist schon viel. ist es auch statistisch, aber ist es ein optimales Investment? Und dann eben nicht nur des Investments in, you know, work out, sondern ebenfalls das Investment in work in. Das heißt, du machst eine Stunde Training, aber dann machst du quasi eine Stunde on top Dinge, die Zellstoffwechsel optimieren bzw. Regeneration optimieren. Und da gibt es auch, du kannst dir die Geräte von diesem Superhuman Protocol, irgendwie $130,000, dafür hat er natürlich viel Kritik bekommen, aber gleichzeitig hat er gesagt, ja, du kannst auch alles machen mit keinem oder minimales Investment. Also so ein Cold Plunge. Was kostet dich eine Badewanne Wasser? Schon mal ausgerechnet?
Nee, aber da würde ich ja noch sogar sagen, das kannst du ja theoretisch auch noch irgendwo draußen hinstellen. Also die meisten Leute haben die Möglichkeit, das auch noch irgendwo, und wenn du nur, wenn du hinterm Haus nur den Schuppen hast und du stellst es dahin, das geht auch in jedem Mehrfamilienhaus,
Balkon.
So ein Ding dahingestellt, Balkon, also das geht. Ja.
Was kostet so ein Cold Plunge Wasser? Ich habe es ausgerechnet, deswegen.
Keine Ahnung, 16 Euro. Nicht mal.
Nee.
6 Euro.
80 Cent.
Ah, okay.
Und dann auf der Erde laufen, barfuß, boom, und dann die Sonne auszusetzen, klar.
Ja, so meditieren, wie, auch kostenlos.
Genau.
Das ist ja auch mein Punkt. Also das finde ich auch immer, aber jetzt, okay, jetzt machen wir ein philosophisches Thema auf. Der Mensch, selbst wenn du ihm Möglichkeiten gibst und ihm zeigst, guck mal, das und das und das hätte alles einen sehr direkten positiven Einfluss auf dich, dein Leben und deine Gesundheit, dann ist der Mensch sehr ungern in der Eigenverantwortung. Der Mensch möchte, dass wenn er Schmerzen hat, dass der Arzt eine Spritze gibt oder ein Medikament oder dass der Physio eine Technik macht und dann ist es gut. Aber dass man jetzt sagt, naja, aber du musst auch deinen Rücken kräftigen, du musst dich genug bewegen, du musst vielleicht Lebensgewohnheiten ändern, du musst die Ernährung ändern. Das möchte er nicht, weil das ist mit Schmerz verbunden. Hatte ich jetzt ein längeres Gespräch und zwar über, ja, wie ändere ich Lebenssituationen oder Lebensgewohnheiten? Jedes Mal, wenn man irgendwas verändert, ist es mit Schmerz verbunden. Aber wenn du nicht bereit bist, durch diesen Schmerz zu gehen, dann wird sich nichts verändern. Das ist der große Punkt. Und das ist auch manchmal sehr anstrengend, weil wenn man Leute wirklich verändern will, muss man sie erstmal darüber aufklären. Das ist schon, das ist nicht ohne. Also ich hatte zum Beispiel jetzt auf einer Party mit einer geredet, das ist eine sehr gute Freundin von uns. Die ist Psychologin, arbeitet in der geschlossenen Psychiatrie. Und da hatten wir es auch von Medikamenten und da habe ich mal so gefragt, was sind die Leute, die mit den meisten, oder wo sind die Leute am meisten drogenabhängig oder medikamentenabhängig? Und dann kamen wir so ein bisschen drauf und dann war auch irgendwann so Tavor zum Beispiel ein Thema. Und Tavor ist ja, ich weiß nicht, ob du Tavor kennst, ist so einer der potentesten Angstlöser, die es gibt. Also wenn du Tavor nimmst, manchmal kriegt man, glaube ich, eine kleine Form von Tavor vor Operationen als Patient, um die Angst und die Anspannung zu lösen. Und Tavor ist ein brutal potenter Angstlöser. Wenn du jetzt Ängste hast, und ich hatte ja auch mal Panikattacken, zum Glück nicht mehr. Warum? Weil ich mein Leben so grundsätzlich geändert habe, dass ich die Ursache so ein bisschen am Schöpfer gepackt habe. So wie du mit deinem Mental-Business-Coaching am Anfang, Wolfgang. Danke dafür nochmal. Und was wollte ich sagen? Naja, also zum Beispiel meine Panikattacken. So, die kamen daher, dass mein Nervensystem überlastet war. Warum? Ich habe als Student 1 bis 2 Tage gefeiert am Wochenende. Ich habe 5 bis 6 Mal trainiert. Ich habe trotzdem nebenbei schon sehr viel gearbeitet. So, und das über lange Zeit mit wenig Schlaf, unregelmäßigem Schlaf, hat mein Nervensystem einfach überlastet. So, deswegen hat der Körper rebelliert oder beziehungsweise das vegetative Nervensystem hat rebelliert und hat gesagt, ich brauche eine Auszeit und hat mir quasi die in Form oder diese Überlastung hat sich in Form von Panikattacken gezeigt. So, jetzt zum Thema Eigenverantwortung. Jetzt weiß ich, wenn ich mein Leben reflektiere, dass ich deutlich zu viel Stress appliziert habe in unterschiedlichen Formen, sei es kognitiver Stress, emotionaler Stress, physischer Stress. Jetzt muss ich an die Wurzel und muss das versuchen zu beheben und irgendwie in ein Gleichgewicht, in eine Balance zu bekommen. Oder, scheiß drauf, ich schmeiß nur Tavor und alle meine Ängste sind sofort weg. Und deswegen ist dieses Suchtpotenzial so krass hoch für so eine Tablette, weil wenn du Themen damit hast, dann sind all deine Probleme, Ängste und alle schlechten Gefühle innerhalb von einer Tablette sofort weg. Nur, du wirst ja wahrscheinlich in deinen Bad Habits weiterleben und dein Nervensystem noch weiter überlasten über noch längere Zeit, was einfach dazu führt, dass du früher oder später noch größere Auswirkungen hast und vielleicht diese Tablette nicht mehr hilft. Deswegen, man muss einfach in den Schmerz rein und man muss auch bereit sein, mal durch was Unangenehmes durchzugehen. Ja, und man muss auch mal bereit sein, genau wie du sagst, da muss man halt vielleicht mal um 5 aufstehen. So, ich bin nach Frankfurt gezogen und musste jeden Morgen nach Darmstadt pendeln. Das war auch direkt 40 Minuten mehr jeden Morgen. Dazu meditiere ich noch. Dann habe ich gesagt, okay, ich frühstücke morgens noch. Das heißt, ich stehe jeden Morgen um 5.45 Uhr auf. Das mache ich dann jeden Morgen. Und das funktioniert. Das ist natürlich eine Umgewöhnung. Und klar würde ich lieber bis 6.30 Uhr schlafen, aber das funktioniert. Die Frage ist nur, ist es dir das wert und bist du es bereit, auch wirklich zu tun? Ne? Also.
Das muss jeder für sich selber entscheiden.
Ja. Und dann sind wir beim Thema Priorität. Wenn deine Priorität ist, lieber irgendwie abends Fußball zu gucken und 2 Bierchen zu trinken, dann ist das deine Priorität, aber dann wirst du auch mit den Konsequenzen leben müssen. Ja? Also, wenn du bereit bist, wenn du nicht bereit bist, in eine Veränderung reinzugehen, dann wirst du damit leben müssen.
Ja. Das Schöne an sowas wie diesen 2 Stunden ist, das eine ist, bereit zu sein für eine Veränderung. Das andere ist, eine Idee zu haben, was man verändern muss. Es ist oftmals so, wenn bei Seminaren ist einer der Punkte, was die Zielgruppe für Trainer angeht. Viele Trainer und viele Kunden einer Zielgruppe denken, die Aufgabe des Trainers ist die Motivation. Und es gibt eine Zielgruppe an Personal Training Kunden, die sich Trainer holen, aber eigentlich gar nicht trainieren wollen, sondern denken, mit dem Trainer trainieren sie dann. Und das funktioniert relativ selten. Und wenn du nicht trainieren willst und denkst, der Trainer bringt dich dazu, dann ist es statistisch nicht besonders erfolgreich. Und denn die Aufgabe, unter anderem, weil die Aufgabe des Trainers nicht ist, dich zu motivieren. Dementsprechend ist diese Zielgruppe nicht deine Hauptzielgruppe. Die Hauptzielgruppe jedes Personal Trainers ist der, der trainieren will, aber mit dem, was er macht, nicht die Erfolge hat, die er will, weil er quasi will, aber nicht weiß, wie. Deine Hauptzielgruppe sind motivierte, ambitionierte Trainierende, denen du den Weg vorgibst, mit denen sie deutlich effizienter und effektiver ihre Trainingsziele erreichen. Denn diese Zielgruppe ist groß. Es gibt in jedem Fitnessstudio eine Handvoll Leute oder mehr, die 4-mal die Woche oder mehr auftauchen und keinen Fortschritt haben. Du kommst 4-mal die Woche. Du trainierst mehr oder weniger belastend. Du willst, sonst wirst du nicht 4-mal die Woche auftauchen.
Ja.
Aber du machst keinen Fortschritt und die absolute Mehrheit macht keinen Fortschritt. Und das ist die primäre Zielgruppe. Leute, die wollen, aber nicht wissen, wie.
Ich lasse es sogar noch gelten, wenn man einen stressigen Job hat und sagt, ey, ohne den Trainer würde ich jetzt nicht trainieren. Versus, also du bist ja auch Progression vor Perfektion. Dann gehe ich hin, ich habe ein Appointment, das Training ist jetzt vielleicht nicht super effektiv oder anders, es könnte effektiver sein, aber ich habe schon mal 2 Trainings oder 2-mal Bewegung drin, versus sonst würde ich auf der Couch sitzen und Chio-Chips Currywurst essen. Aber ja, ich verstehe das. Es ist schwierig.
Die Anleitung, aber, ja. Es gibt eine Zielgruppe an Trainierenden, die würden ohne Trainer nicht trainieren gehen. Die gehen trainieren, wenn ein Trainer da ist, aber sie brauchen diesen Termin. Diese Zielgruppe gibt's, also sie ist relativ klein.
Ja.
Die Zielgruppe derer, die denken, sie würden sich motivieren über den Trainer, aber eigentlich gar nicht trainieren wollen, ist die viel größere. Oder die Zielgruppe, die eigentlich nicht richtig trainieren will. Die denken, wenn sie zum Trainer gehen, ist es nicht mehr so anstrengend und belastend. So,
die, ja, weil sie
diese
die
Zielgruppe, die eigentlich nicht, genau, die eigentlich nicht will und eigentlich will, dass du quasi halb oder Haltung, halb Motivator und am Ende vom Tag da trotzdem was bei rauskommt.
Ja.
Die Zielgruppe ist groß.
Ja, bitte.
Und die Zielgruppe ist eine, auf die viele Trainer viel Fokus legen. Das ist aber eine Zielgruppe mit einem ganz schlechten Return on Investment.
Ja, da findet halt nicht viel Veränderung statt, aber in der Regel sind es Menschen, die häufig dann auch lange da bleiben. Das ist dann irgendwann eher die zwischenmenschliche Beziehung.
Die Zielgruppe ist die, die regelmäßig zu spät kommt, die regelmäßig Termine absagt, die regelmäßig Termine verschiebt und die, wenn sie kommt, nicht wirklich trainiert. Ein Teil davon bleibt da. Die Frage ist, ob das befriedigend ist.
Ja, das stimmt. Ja,
wenn
klar.
Du als Trainer ein bisschen Anspruch hast, ist das eigentlich ein Kunde, wo du sagst, der ist nett, der kommt jetzt irgendwie 6-mal im Monat. Man macht x Umsatz im Monat oder x Umsatz im Jahr, aber ist es das wert? Und die Antwort für die meisten ist nein.
Ja, weiß ich nicht. Können wir uns auch einigen, dass wir uns nicht 100% einig sind. Also ich glaube, dass schon sehr viele
Personal Trainer Beispiel.
Genau die sind.
Ja, genau, sage ich ja. Also ich sage, die Zielgruppe ist relativ groß. Mich
vorhin überzeugen müssen.
Die Zielgruppe ist relativ groß. Ich sage nicht, dass es die nicht gibt. Die Zielgruppe, also pass auf.
Ja.
Du hast einen Patient, der kommt 6-mal im Monat zu dir.
Ja.
Und du löst das Problem und du gibst ihm Sachen mit, die er machen muss und dann weißt du, wenn er das macht, dann wird das Problem wesentlich weniger. Er macht aber nichts davon, sondern kommt einfach wieder. Und du kommst 6-mal im Monat, siehst du diesen Patienten und 6-mal machst du das Gleiche. Ist das ein Kunde, der dich fordert und der dich erfüllt?
Nee.
Genau. Das heißt, das ist ein Kunde. Im Endeffekt gibt es 2 Optionen. Entweder er ändert was, indem er ändert, was du ihm vorgibst, oder du behandelst ihn nicht mehr.
Aber warte ganz kurz, lass mich ganz kurz intervenieren. Ich habe auch schon solche Kunden gehabt, weiß ich noch, haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, die dann sagen, ja, gibt es noch irgendwelche Übungen, die ich machen kann? Dann sage ich, ja, aber die sage ich dir nicht. Warum? Weil du sie nicht machst. Oh, wieso? Weil ich dir schon so oft Übungen gegeben habe und wenn ich gefragt habe, ob du sie gemacht hast, ah, nee, oder habe ich nicht geschafft oder mache ich noch. Das heißt, du kriegst von mir keine Übungen mehr. So, dann waren die groß enttäuscht, aber du musst die ja wachrütteln. Jetzt würde ich sagen, ich bin in der luxuriösen Position, dass ich mir die Leute aussuchen darf. Ich habe aber auch mal angefangen, wo ich um jeden Patienten wirklich unfassbar happy war. Also bin ich heute auch noch, aber ich sag mal, wo auch Lücken in Behandlung oder im Termin waren, im Terminkalender, wenn ich solche Patienten nicht gehabt hätte. Und da muss ich sagen, befriedigt es mich? Nein. Erfüllt es mich? Nein. Weiß ich, dass es therapeutisch und inhaltlich deutlich besser geht? Auf jeden Fall. Brauche ich den Patienten trotzdem, bin dankbar, dass er kommt, weil er mir einen gewissen Umsatz im Monat bringt, dann sage ich auch ja. Also davon, und ich glaube, dass viele Personal Trainer nicht in der Position sind, solche Leute dann abzulehnen, weißt du?
Warte, gibt es genau dieses Szenario? Ey,
Wolfgang, eine Frage, willst du Ärger oder was? Willst du Stress? Ey, Alter, ist die erste Folge, geh in dich. Ey, überleg, ob du es eskalieren lassen willst.
Gibt es genau diese Kunden im Personal Training?
Ja, natürlich.
Gut. Hast du früher diese Personal Training, hast du früher diese Kunden behandelt? Ja.
Ja, klar.
Behandelst du sie heute nicht mehr?
Doch, ich habe noch ein paar davon.
Behandelst du sie heute wesentlich weniger?
Ja, wesentlich weniger.
Guck mal, das ist exakt mein Punkt.
Ja.
Ich hatte diese Kunden, jeder Personal Trainer wird diese Kunden haben. Das Problem ist, das ist ein Kunde mit einem sehr schlechten Return on Investment. Und je mehr du die Wahl hast des Investments und jeder Kunde, den du siehst oder jeder Patient als Trainer, Sam, ist ein Investment. Du investierst 3 Dinge, deine Zeit, deine Kompetenz und deine Energie. Und wann immer du diese 3 Dinge investierst, willst du einen entsprechenden Return. Wenn du wenig Investitionsmöglichkeiten hast, dann nimmst du die du hast. Und das Argument, ja, aber er macht ja Umsatz, 100%. Aber an welchem Punkt ist dieser Mehrumsatz es tatsächlich wert? Und je besser du wirst, je kompetenter du bist, je mehr Ergebnisse du hast, desto mehr kannst du dir aussuchen, desto größer ist die Anfrage.
100%. Und wenn du in diesem Punkt bist, wo du es dir aussuchen kannst, wirst du dich für die Leute aussuchen, mit denen du auch, die auch mit dir arbeiten wollen und nicht nur einen Termin wollen. Naja, klar, natürlich.
Das ist exakt mein Punkt, dass du guckst, okay, was ist die Zielgruppe, die es tatsächlich wert ist? Und aus Sicht des Personal Trainers ist es nicht die Zielgruppe, die motiviert werden muss.
Ja.
Es ist sie nicht. Mag immer für alles Ausnahmen geben, aber grundsätzlich, es ist sie nicht.
Ja, deswegen, das stimmt.
Return on Investment, worin investiere ich meine Zeit, meine Kompetenz und meine Energie? Und das ist auch was, das oftmals von Patienten und Kunden so nicht gesehen wird. Das ist die Grundidee, so ich bezahle, also kann ich.
Läuft nicht. Das stimmt. Ja,
läuft nicht, Punkt.
Ja, es ist halt, wie gesagt, ich finde es immer schwierig, wenn Menschen nicht bereit sind, grundsätzlich Dinge zu verändern. Also ich hatte jetzt auch, was hatte ich? Ich hatte letzte Woche 2 Patienten. Wir haben auch so eine Stresstestbatterie, die wir in Advanced-Seminaren auch erklären, wo du gucken kannst, oder das sind potente Indikatoren, um zu schauen, ist jemand vom vegetativen Nervensystem völlig drüber? Ist der vielleicht grundsätzlich schon in einer Sympathikus-Aktivität gefangen? Und dann machen wir diese Tests, weil wir merken, okay, Patient total drüber schon oder. Und machen die Tests, erklären die dem und die sind total auffällig. Total. Und die sind für den Patienten auch sehr simpel nachzuvollziehen. Die kann er auch daheim nochmal reproduzieren. Und dann musst du dem erklären, pass mal auf, lieber Patient, es gibt jetzt nicht diesen magischen Trick, dass wir XY machen und auf einmal ist es weg, sondern dein System ist einfach ein bisschen überlastet und das ist einfach ein bisschen komplexer. Das heißt, deine Rückenschmerzen können zum Beispiel vom Darm kommen. Ey, übrigens, oh, da muss ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ah, mache ich es mit Namen oder nicht? Egal, ich sage einfach, ich mach's anders. Ah, wie mache ich's? Also, eine Olympiasiegerin war jetzt bei mir in Behandlung, die war schon häufig da, war jetzt aber längere Zeit nicht da und hatte die ganze Zeit krasse Schmerzen und zwar im Adduktor Magnus. Die hatten kein MRT gemacht, die hatten aber geschallt und hatten festgestellt, okay, da ist irgendwie auch so ein bisschen Flüssigkeit, aber man wusste es auch nicht so 100%. Provozieren konnte sie das Ganze, wenn sie zum Beispiel neben einer Wand gestanden hat und ihr linkes Bein, also ihre Fußaußenkante, gegen die Wand gedrückt hat. Also Abduktion, was ja erstmal irgendwie wirr ist. Da konnte sie den Schmerz provozieren und bei Ausfallschritten mit 100 Kilo auf der Langhantel. Experten haben schon eine Idee, welcher Sport das sein könnte. Egal. Jedenfalls, und dann wurde die wurde überall behandelt. Und da war es auch bei einem Kollegen, der hat die behandelt. Und danach war es immer einen Tag gut, aber es ist nie komplett weggegangen. Aber ich bin ja immer schon mal ein Freund, wenn ich sage, wenn schon mal einen Tag gut ist, dann passiert da auch was. Dann habe ich sie untersucht und habe festgestellt, es ist nur der Dickdarm. Nur der Dickdarm. Becken war eigentlich völlig in Ordnung, alles war in Ordnung. Es war nur ein spezieller Teil vom Dickdarm. Und dann, das hatte ich schon ganz oft auch in Verbindung mit Schambeinentzündungen. Also Schambeinentzündung kriegst du in der Regel in 1 bis 4 Behandlungen weg, wenn die, sage ich mal, nicht älter sind als 3, 4 Monate. Wenn die relativ früh da sind, du behandelst es ordentlich, hast es in 1 bis 3, 4 Behandlungen weg. Also, ein gewisser Darmanteil war brutal fest. Und dann habe ich ihr das erklärt, habe ich gesagt, komm, provozier nochmal. Sie provoziert, ja, spüre ich sofort. Habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt nur Darmbehandlung. Habe ich 40 Minuten den Darm behandelt. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe weder den Muskel angefasst, noch habe ich das Gelenk angefasst, noch habe ich irgendwas eingerenkt oder geknackt oder an irgendwas gezogen. Ich habe ausschließlich Darm behandelt. Aufgestanden, ich habe gesagt, ich wette mit dir sogar. Also wir können Behandlungskosten doppelt oder nix. Können wir machen. Ja, wenn ich mir 100% sicher bin, mache ich sowas gerne aus Spaß. Ah, ja. Wenn sie einsteigen, dann nicht mehr aus Spaß, Bruder. Ich schwöre, dann doppelter Satz, du weißt Bescheid. Aber dann hingestellt und dann zack, keine Schmerzen mehr. Und sie so, okay, das ist krass. Und dann habe ich noch einmal ganz kurz das Becken korrigiert, aber nur, weil es ein bisschen gehangen hat, aber wirklich minimal. So, und dann hatte sie am Abend noch Krafttraining und schreibt mir danach, habe ich gemeint, schreib mal. Sagt sie, ey, komplett schmerzfrei. Und hat gemeint, jetzt der große Test ist am Samstag. Wir nehmen heute auf, heute ist Montag. Sie hat mir geschrieben, am Samstag hat sie Sprints gemacht. Hat sie gemeint, das ist wirklich nochmal der große Test. Also, dass es nicht mehr provozieren kann, ist krass. Dass sie es bei Ausfallschritten mit 100 Kilo Langhantel nicht merkt, ist krass. Und jetzt gucken wir mal beim Sprinten. Hat sie mir geschickt mit 1000, kennst du diese glücklichen Heul-Smileys? Mhm. 1000 davon hat gemeint, ey, ich spüre gar nichts mehr beim Laufen. Unfassbar. Also die ist mega, mega happy. Jetzt wiederholen wir das noch einmal. Das muss man meistens noch einmal wiederholen. Aber ja, so. Jetzt muss man aber trotzdem bei der gucken, wo kam das her, weil das ein Darm Probleme hat. Da gibt es ja auch verschiedene Ursachen. Entweder es könnte Ernährung sein, es könnte stressbedingt sein. Es könnte aber auch zum Beispiel eine Versorgungsproblematik von L1, L2 sein, wo die versorgenden Nerven austreten. Also das ist jetzt dann quasi, finde ich, der Anspruch auch zu versuchen, das gelingt nicht immer, aber zu versuchen, auch die Ursache der Problematik zu finden. Und wenn Leute jetzt zum Beispiel ein systemisches Problem haben, weil der gesamte Darm fest ist, also all diese Themen machen wir in den Advanced-Seminaren, dann muss ich vielleicht auch aufklären und sagen, pass mal auf, das ist vielleicht auch stressbedingt bei dir. Jetzt machen wir mal eine Stresstestbatterie und dann ist die total auffällig und positiv und dann muss ich sagen, ey Wolfgang, schau mal, das und das und das musst du ändern. So, und jetzt kann ich nicht, ich kann natürlich Supplements nehmen, die das ganze System unterstützen, aber ich kann oder ich muss auch gewisse Lebensbedingungen ändern. Was bringen mir Supplements, wenn ich nur als Beispiel eine krasse Glutenunverträglichkeit habe und Gluten fresse? Ja, herzlichen Glückwunsch. Kann ich so viel supplementieren, wie ich will, wird dir nichts bringen, weil die Ursache nicht behoben ist. Und was bringen dir Supplements oder irgendwelche Dehntechniken, wenn dein ganzes Nervensystem drüber ist und der Darm systemisch fest ist und deswegen du Auswirkungen auf Statik, Beckenposition, Lendenwirbelsäulenposition hast? Und da musst du das dann, das erklärst du dann und dann müssen die Leute halt wirklich, wirklich, wirklich was grundlegend verändern. In ihren Routinen. Wann stehe ich auf? Wie lange schlafe ich? Wann gehe ich zu Bett? Was esse ich? Wie viel Sport mache ich? Wie viel Regeneration mache ich? Und das ist so anstrengend, weil das kriegen die allerwenigsten Leute hin. Profisportler kriegen es hin, weil die wollen es. Normale Menschen kriegen es fast gar nicht hin. Word.
Amen.
So, Wolfgang, jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt gibt es die Frage, gibt es noch einen Hamza fragt? Hab mich richtig in Rage geredet.
Warte mal. Mal gucken die Liste.
Oh, jetzt geht hier wieder Interstellar los. Ihr müsst wissen, Wolfgang hat hier gerade die Kamera und dreht sie und wendet sie. Wolfgang guckt auch gerade wie eine ostdeutsche Version von Winnie Pooh in die Kamera.
Es gab eine Hamza fragt, aber ich weiß nicht, wo die jetzt auf meiner Liste ist. Die Liste ist mittlerweile zu lang geworden.
Aber das ist doch sehr gut, Wolfgang. Vielleicht während du suchst, kann ich nochmal auf unseren TNT-Summit hinweisen, dieses Jahr.
Ich habe eine tolle Hamza fragt.
Warte, jetzt habe ich gerade angefangen. Der TNT-Summit dieses Jahr ist etwas verändert. Er ist nicht mehr im Rahmen von Podiumsdiskussionen, aber es ist viel besser, weil die Diskussionen finden am Tisch statt. Wir haben limitiert auf 60 Leute haben wir ein Abendessen geplant mit Experten, mit allen Leuten aus der Crew und wir rotieren die Sitzplätze. Das bedeutet, ich sitze nicht mit Wolfgang den ganzen Abend an einer Seite, sondern jeder rotiert den Sitzplatz und man hat die Chance, alle Experten kennenzulernen. Holger Fischer wird da sein, du wirst da sein, Arthur wird da sein, unser Content Creator, Donner wird auch da sein. Das heißt, ihr könnt euch auch zum Thema Social Media, habt ihr Ansprechpartner. Arthur berät mittlerweile deutschlandweit Banken für den Auftritt von Social Media, macht dein Social Media mit. Dann haben wir noch andere Überraschungsgäste, die wir aber wahrscheinlich auch noch ankündigen, die wir nur noch final fixieren müssen. Also es wird ein bunter Abend. Ihr könnt die Rechnung selbstverständlich bei der Steuer absetzen, was bedeutet, dass es wirklich ein extrem günstiges, geiles Netzwerktreffen, Abendessen wird. Deswegen alle Informationen dazu unter tnt-summit.de beziehungsweise am besten sogar einfach auf der Seite vom YPSI und da im Online-Shop.
Rechnung absetzen ist ein guter Punkt. 199 minus 19 ist 160, minus 50 ist 80.
Ja, sind 80 Abend Euro. Ist auch da. Ja, sind 80 Euro für ein Abendessen mit uns allen, mit 4 Gängen und Wein. Also deswegen... Der Deal ist eigentlich unfassbar und ich weiß noch, als ich dich damals unbedingt kennenlernen wollte, weil du natürlich auch damals, bevor du dich so ein bisschen auch, ja, ich sag mal, fachlich radikalisiert hast und auch menschlich, finde ich, hast du viel verloren in den letzten Jahren, aber damals ja. Wollte ich dich unbedingt kennenlernen, Wolfgang. Und da habe ich ein ganzes Seminar gebucht, was ich absolut nicht bereue, weil der Inhalt war auf jeden Fall ziemlich geil und hat mich noch mehr angefixt von deiner Arbeit. Aber die Primäridee war, ich wollte dich kennenlernen, wollte mal mit dir reden und gucken, wie du so bist. So. Und das hätte ich auch einfach im Rahmen von einem geilen 80-Euro-Abendessen mit weiteren Experten machen können und hätte mein Netzwerk ausbauen können. Also das TNT-Summit dieses Jahr finde ich sensationell und es kommt noch näher an die Idee, die wir eigentlich damals hatten. So, Wolle. Jetzt sei nicht eingeschnappt, komm, red weiter.
Hamza fragt, Thomas, in welchem Land auf der Welt werden pro Jahr die meisten Rinder geschlachtet? Und da es die erste Hamza fragt des neuen Jahres ist, gibt es auch einen Tipp?
Südamerika.
Es sind nicht die USA, in denen jährlich 34 Millionen Rinder geschlachtet werden.
Das ist der Tipp.
Das ist der Tipp. Es ist nicht die USA.
Ja, ich würde da mal...
Welches Land auf der Welt schlachtet die meisten Rinder? Tipp. Es sind 38 Millionen.
Also wahrscheinlich würde ich mal irgendwie auf Südamerika gehen wahrscheinlich, weil da einfach unfassbar viel Fleisch konsumiert wird. Auf der anderen Seite wird auch im Asiatischen viel Fleisch konsumiert. Da wird aber auch viel Veggie konsumiert. Dafür ist natürlich so ein Land wie China wäre natürlich jetzt einfach, ja, naheliegend. Oh, ist das schwer. Ist es Südamerika irgendwas? Ist es China? Boah, Argentinien ist halt eigentlich viel zu klein. Also, egal, obwohl es zu klein ist, irgendwie, ich sag Argentinien.
Komm, dritter Tipp. In welchem Land ist eine Massenschlachtung? In Macau. In welchem Land ist rein kulturell die Massenschlachtung von Rindern am unwahrscheinlichsten?
In Indien.
Und in Indien werden im Jahr 38 Millionen Rinder geschlachtet.
What the fuck? Hä? Okay, aber die lieben doch ihre Rinder.
Ja, aber es ist für den Export, weißt du? Das ist okay.
Wirklich?
Wirklich.
Okay, das ist krass. Das fand ich eine sehr gute Hamza-Frage. Guter Plot-Twist in der Frage. Krass. Ja, Wahnsinn. Wolfgang, komm, wir haben die Frage angeteasert. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hot bist du?
Muss ich die jetzt selber beantworten?
Ja, das ist ja das Perverse an der Frage.
Und wie ist hot definiert?
Wolfgang, wir machen es so, das ist noch ein kleiner Cliffhanger. Du gehst mal in dich und damit starten wir nächste Woche die Folge.
Okay.
Okay, Wolfgang. Vielen Dank für deine Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir wieder podcast-technisch ins Rollen gekommen sind.
Ciao.
Alles Gute.
Gute Woche.